herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Zukunftsmusik, ein Podcast vom Zentrum Zukunft der Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer Reihe lernt ihr die Arbeit der Zukunftszentren kennen. Wir sprechen mit Unternehmen, Beschäftigten und Expertinnen über den digitalen, ökologischen und demografischen Wandel der Arbeitswelt.
Ein herzliches Moin an alle Hörerinnen und Hörer und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir sind wieder digital in unserem regionalen Zukunftszentren in Deutschland unterwegs. Und das Moin gibt auch schon einen Hinweis auf unsere heutige Region. Das ist nämlich Norddeutschland. Genauer gesagt, unsere Gäste kommen heute aus Kiel im schönen Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, möchte ich aber auch meine geschätzte ZZA-Kollegin Tanja mit einem Tachchen begrüßen.
Tachchen, Keule.
Ja, schön, dass du auch wieder mit dabei bist, Tanja. Wir sprechen heute über die Zukunft der Arbeit und wollen ein bisschen in das Thema Beratung und Coaching bei KMUs einsteigen. Ich freue mich, dass wir dazu zwei spannende Gesprächspartner in unserer Runde haben. Zum einen ist das Philipp Miklowait, einer der Geschäftsführer des Fahrradladens VeloCenter aus Kiel. Und außerdem freue ich mich ebenso, dass Ralf Ems vom regionalen Zukunftszentrum Nord unsere Runde vervollständigt. Ralf hat Philipp und sein Team beraten. Hallo Philipp, hallo Ralf.
Moin Moin.
Moin Martin, moin Tanja.
Moin.
Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, eine Frage für alle, die mal nach Schleswig-Holstein kommen und gerne Fahrrad fahren wollen. Was ist denn eure Lieblingsstrecke in der Region?
Willst du, Philipp, zuerst? Oder?
Mach du mal, wenn du eine hast, mach gerne zuerst. Ich überlege gerade noch.
Also, ich habe so mehrere Strecken. Von Kiel aus gerne auf der Südseite vom Kanal Richtung Sehestedt, dann Sehestedt über den Kanal rüber und an der Nordseite über Königsförde wieder zurück. Oder aber gerne über die Holtenauer Hochbrücke Richtung Eckernförde, von Eckernförde dann über Gettorf wieder zurück. Oder, und was ich auch immer wieder gerne mache, zu meinen Eltern von Kiel nach Neustadt. Das sind exakt 75 Kilometer eine Strecke von Tür zu Tür, gerne mit dem Rennrad.
Wow.
Das hört sich gut an, ja. Also ich überlege auch gerade, es gibt ja viele schöne Strecken hier, ob du jetzt nördlich oder südlich vom Kanal fährst. Westensee finde ich sehr, sehr schön.
Westensee
da
ist auch super.
Da kannst du sehr gut fahren. Genau, Steilküste, Eckernförde, die Richtung ist auch mal gut. Vor allen Dingen immer die kleinen Feldwege, Waldwege, das macht mir am meisten Spaß. Also ich bin nicht so der Straßenfahrer. Ich bin eher dann gerne im Gelände unterwegs. Da ist es ein bisschen ruhiger vor den Autos und man hat ein bisschen mehr Abwechslung, für mein Gefühl.
Das sind jetzt schon richtig gute Tipps. Da kommen wir später auch noch mal drauf zurück, auch welche Fahrräder ihr bevorzugt. Aber lasst uns gleich schon einsteigen oder noch mal ein bisschen mehr erfahren über dich, Philipp. Du bist ja der Inhaber oder Geschäftsführer des VeloCenter Kiels. Und uns würde ganz zu Beginn erstmal interessieren, seit wann hast du deinen Laden? Und wie wird man eigentlich Geschäftsführer von einem Fahrradladen? Wie kommt man dazu?
Ja, Inhaber bin ich, genau. Also wir machen es zu zweit. Der zweite Inhaber ist Oliver Bartke. Und wir sind jetzt seit 2016 in der Selbstständigkeit. Ich habe halt lange in dem Laden gearbeitet, im VeloCenter. Also war ich schon 10 Jahre Angestellter. Und dann hatte halt der alte Chef gesagt, er möchte nicht mehr. Und da haben wir halt die Chance ergriffen und gesagt, wir übernehmen den Laden. Und so hat es halt angefangen. Wir sind jetzt seit 2020, haben wir uns dann vergrößert, haben wir einen zweiten Standort aufgemacht, der ist im Eichkamp jetzt bei uns. Da haben wir uns nochmal sehr viel vergrößert, also mehr Platz für alles, mehr Ladenfläche, mehr Werkstattfläche etc. War dann März 2020, das war dann auch gerade Startschuss Corona. Und seitdem ist die ganze Fahrradbranche ja schon ein bisschen im Aufruhr mit Lieferschwierigkeiten, zu viel Ware, zu wenig Ware. War immer eine spannende Zeit oder ist immer noch eine spannende Zeit, wo wir uns gerade aktuell befinden.
Also verstehe ich dich richtig, du bist auch gelernter Zweiradmechaniker.
Einzelhandelskaufmann. Genau, seit 20 Jahren bin ich jetzt in der Branche aktiv, habe damals im Faradies gelernt, das ist auch ein kleiner Laden hier in Kiel. Ich war halt immer so Läden mit so 3, 4, 5 Personen, Angestellten, Mitarbeitenden dabei. Das ist vielleicht auch gerade der Übergang fürs Coaching ganz gut, weil 2020 haben wir den Laden ja aufgemacht. Dann haben sich die Personenzahl bei uns und die Mitarbeitendenzahl auf 18 vergrößert in relativ kurzer Zeit. Das heißt, die Sachen, die vorher im kleinen Läden funktioniert haben, haben halt im großen Läden nicht mehr funktioniert. Und deswegen war auch das Coaching so ein Ansatz für uns, da mal reinzugehen und zu gucken, okay, wie können wir das besser organisieren? Weil ja, vieles, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, hat halt nicht mehr funktioniert im großen Laden, weil einfach zu viele Leute oder die Prozesse waren anders und das musste erstmal gemerkt werden. Also musste ich erstmal merken, dass es nicht geht. Das ist ja auch so eine Reflexionssache, zu schauen, wo stehe ich gerade, was mache ich hier eigentlich gerade? Und ich habe halt viel immer selber gemacht. Das war in den kleinen Läden halt möglich, dass man immer die Finger überall drin hatte. Hat in den großen aber nicht funktioniert, überraschenderweise. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann ja einen Burnout hatte, also dann nicht mehr vernünftig arbeiten kann, ein halbes Jahr rausgegangen bin aus der Firma, um da wirklich dann ja nochmal irgendwie neu zu strukturieren und mit Hilfe des Coachings auch da neu aufzustellen, die ganze Sache.
Boah, das sind ja jetzt wirklich richtig viele Themen, die du angesprochen hast. Lass uns so eins nach dem anderen uns nochmal genauer anschauen. Fangen wir vielleicht nochmal mit dem Einzelhandel an, ja. Martin. Da hatten wir doch irgendwie auch, wir wollten auch nochmal was Allgemeines wissen.
Ja, genau. Also für die Leute, die jetzt nicht direkt an der Nordsee sind oder in Norddeutschland, wie würdet ihr denn die Situation des Einzelhandels in Kiel und Schleswig-Holstein beschreiben? Ganz allgemein. Also sowohl Philipp als auch Ralf.
Also wenn man sich den Leerstand in der Kieler Innenstadt mal anguckt oder auch in den Kreisstädten wie Eutin oder in den größeren Orten Oldenburg, Neustadt, wenn man die Zeitung SAZ oder Kieler Nachrichten oder Lübecker Nachrichten aufmacht, kaum ein Tag, wo nicht drin steht, die und die Firma ist insolvent, die und die Firma macht gerade zu. Positiv gestern gerade gelesen, dass Bäckerei Lück und Resté anscheinend gerettet sind. Das freut uns, glaube ich, alle, weil bei Resté gibt's einfach die besten, wie heißen die kleinen Dinger, Croissants. Aber es ist unfassbar viel Leerstand.
Das klingt nach einer großen Herausforderung, ja. Umso beeindruckender ist es ja, Philipp, dass ihr mit eurem Laden dann gewachsen seid. Aber wie würdest du es so einschätzen?
Wenig wie Ralf. Also ich kann es ja genau an den 20 Jahren sagen, also wo ich gelernt oder angefangen habe zu lernen vor 20 Jahren. Da gab es ja noch nicht diese massive Online-Präsenz mit, man kann alles günstiger im Netz bekommen. Und das ist, was wir es halt, wo wir es halt extrem merken, ist einfach bei Kleinteilen, Ersatzteilen. Da können wir halt mit den Internetpreisen überhaupt nicht mithalten, wegen Lagerkosten und Einkaufsmengen etc. pp. Deswegen muss man sich da als Einzelner einfach gucken, was ist seine Stärke, was bietet man den Kunden am Mehrwert. Und das ist bei uns halt die Beratung und halt die Werkstatt oder der Service, wo wir dann halt was bieten können, was das Internet nicht bieten kann. Und wo wir auch immer wieder anfragen, es gibt ja einige Versandfahrradhändler, Canyon, Rose zum Nennen zum Beispiel. Da sind wir auch Service Center, weil die auch gemerkt haben, reiner Versand funktioniert nicht. Die Leute brauchen halt einen schnellen Support, schnellen Service. Und das ist halt das, was den stationären Handel halt ausmacht, dass man da was bieten kann, was online nicht geht. Weil es ja auch sehr viel komplexer geworden ist, vor allen Dingen im Fahrradbereich mit den ganzen E-Bikes, mit den technischen Anforderungen. Das ist ja was, was normaler Nutzer oder normaler Kunde gar nicht mehr leisten kann, wenn es um E-Bike-Technik etc. geht, weil es einfach zu aufwendig geworden ist und zu komplex auch für den Kunden, das alles zu machen. Und für uns manchmal auch. Also wir merken auch Komplexität. Das ist der Beruf ist auch ein anderer geworden, Zweiradmechatroniker oder Zweiradmechaniker ist auch wieder komplett anderer als vor 10, 15 Jahren. Das hat sich auch komplett, ja, bewegt sich in eine interessante Richtung auf jeden Fall.
Also hast du das Gefühl, dass die Kunden auch mittlerweile, also schon auch Wert darauf legen, in den Einzelhandel zu kommen, also eben nicht alles online zu bestellen, weil sie dann vielleicht zweimal das falsche Fahrrad für sich gekauft haben und das immer wieder zurückschicken müssen?
Genau, ja, das merken wir auf jeden Fall, genau. Es gibt natürlich einige Cracks, die sagen, okay, die können das halt machen. Aber die große Masse, die sagt natürlich, okay, Beratung ist ja wichtig. Vor allen Dingen, weil es beim Fahrrad ja eigentlich ein sehr individuelles Produkt ist. Also sieht immer relativ einfach aus. Aber der Mensch, der auf dem Rad sitzt, ist ja immer anders. Das heißt, wenn wir eine Rahmengröße haben, die tendenziell für jemanden passt, wenn man jetzt nur die Körpergröße nimmt, haben wir noch nicht die Beinlänge in Betracht gezogen, noch nicht die Armlänge in Betracht gezogen. Wie ist der Sitzknochenabstand? Also das ist wichtig für den Sattel. Wie breit muss der Sattel sein? Wie hat er irgendwelche anderen Schwierigkeiten, was Hände, Gelenke etc. angeht? Und das ist halt ein sehr komplexes Thema. Und das ist das, wo dann viele Leute immer überrascht sind, wenn sie bei uns im Laden kommen. Wir machen halt standardmäßig eine Vermessung. Also wir haben so einen 3D-Bodyscanner mit Sitzknochenvermessung. Also Sitzknochenvermessung, da setzt man sich auch so ein kleines Pappding drauf. Dann wird der Sitzknochenabstand gemessen. Und da sind die meisten Leute schon überrascht, dass sowas geht überhaupt, obwohl es eine Sache ist von 2 Minuten. Und viele Kunden fahren dann halt auch lange mit Schmerzen, dass irgendwas wehtut. Und wir sagen immer, du musst eigentlich beim Radfahren keine Schmerzen haben. Das lässt sich immer relativ gut einstellen, wenn du weißt, wo du halt, an welcher Schraube du drehen musst.
Boah, das ist richtig spannend. Dann kommen wir später nochmal drauf zurück. Also wo so auch nochmal so eure Besonderheiten sind, was ihr anbietet den Kunden. Aber lass nochmal auf die Situation zurückgehen, die du ganz am Anfang beschrieben hast, dass ihr relativ schnell gewachsen seid.
Ja.
Und ja, was dieses Wachstum gemacht hat, also was hat dieses Wachstum verändert bei euch im Team? Und was uns jetzt oder die Zuhörer wahrscheinlich sehr interessiert ist, Wann kamt ihr eigentlich auf die Idee, euch beraten zu lassen? Und wie seid ihr mit den Zukunftszentren zum Beispiel in Kontakt gekommen?
Also wir hatten schon mal ein Coaching 2018, 2019. Unternehmenswert Mensch war das. Da haben wir halt gemerkt, okay, das geht halt so nicht weiter, wie es gerade ist in dem Laden, weil der alte Standort war irgendwie 175 Quadratmeter. Wir haben schon eine Wohnung drüber angemietet, um irgendwie Platz zu haben oder nochmal extra Lagerfläche zu haben. Und unsere Ideen, die wir halt hatten, wie ein Fahrradladen sein sollte, konnten wir da halt nicht umsetzen. Und da war es halt schon ein bisschen so das Zweifel, ist das Richtige für uns oder für mich? Und durchs Coaching wurde es halt nochmal bestärkt. Dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen jetzt was Größeres. Oder haben eine Fläche gesucht, wo wir unsere Ideen umsetzen können. Das haben wir dann halt auch dementsprechend gemacht. Aber was uns dann halt gefehlt hat jetzt im Nachhinein, war einfach eine klare Rollenverteilung. Also wer ist für was zuständig? Was sind eigentlich die Aufgaben, die anstehen? Und wer macht was? Das ist halt im Wachstum untergegangen. Weil es hat halt vorher irgendwie immer so funktioniert, wenn man so ein kleiner Laden ist mit 175 Quadratmeter, ist man immer in Rufweite. Man kann halt immer irgendwas auf kurzem Wege klären. Und das geht halt bei unserer Größe jetzt nicht mehr. Und das haben wir dann ein, zwei Jahre gemacht. Durch Corona war es auch so ein bisschen überdeckt, die ganze Sache, weil ja immer irgendwie Action war. Also es war ja das erste Jahr, war ja ein richtiger Run, das zweite Jahr auch auf die Fahrradläden. Das war dann immer so ein bisschen überdeckt, die Probleme. Und wo es halt ein bisschen ruhiger geworden ist, hat man dann erstmal gemerkt, oh, okay, das funktioniert nicht gut, wie wir es jetzt aufgesetzt haben, dann müssen wir was ändern. Und da haben wir seit der Übernahme 2016 hatten wir halt auch einen Coach. Haben wir es über die RQP, das ist so eine Vermittleragentur in Kiel, die vermittelt halt Berater. Das heißt, wir rufen an, sagen, Herr Theden hier, wir haben das und das Problem. Und es schlägt uns dann halt ein Berater vor. Und das Gute ist auch, die meisten Sachen sind ja auch gefördert. Das wissen ja auch ganz wenige Leute, dass viele Beratersachen einfach gefördert werden von der EU oder sonstiges. Das heißt, man zahlt relativ wenig. Inqua war ja, glaube ich, sogar 80-90%, was wir da zurückbekommen haben. Also man kriegt schon eine gute Förderung und halt auch den passenden Coach, wo man dann sagen kann, okay, das und das ist das Problem, der kann einem da helfen. Und dann haben wir halt, genau, mit Victor Rojo haben wir dann dementsprechend, arbeiten wir schon seit 2, 2,5 Jahren zusammen durch verschiedene Förderungen, verschiedene Programme. Und da haben wir uns dann Schritt für Schritt rangetastet und geschaut, wo sind die Schwierigkeiten und wo hängt es gerade bei uns.
Ja, spannender Prozess. Ralf, kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nochmal abholen, was ihr im Zukunftszentrum macht? Und vielleicht kannst du auch nochmal deine Perspektive erzählen, wie du Philipp und das Velocenter kennengelernt hast.
Also das schließt nahtlos an das an, was Philipp eben gesagt hat, weil Victor Rojo kam dann auf uns zu, weil wir auch schon häufiger mit ihm zusammengearbeitet hatten. Das Inqua Coaching ist ja auch ein Partnerprojekt des regionalen Zukunftszentrums Nord und er war halt in seinem Beratungsprozess an einer Stelle angekommen, wo er sozusagen technische Unterstützung für das Velocenter benötigte. Und so kam ich dann mit Victor und dann auch mit Philipp wieder zusammen. Gut, ich war schon häufiger mal Kunde bei euch im Velocenter, also meistens noch in dem alten Laden. Insofern war das einfach ein guter, schneller Kontakt und man wusste, man versteht sich, wenn man miteinander redet. Also Ursprung war für mich der Kontakt über Victor Rojo aus dem Inqua-Coaching.
Und wie war so die praktische Aufteilung in der Beratung Coaching?
Also das reine Coaching oder das mitarbeiterbezogene Coaching, das ging natürlich von Inqua aus, weil das ja auch einer der Zwecke von Inqua-Coaching ist. Und bei mir war es dann halt die technische Unterstützung dann bereitzustellen. Zu dem Zeitpunkt, als die Beratung dann losging, war die Vorgabe seitens der KWS noch so, dass Inqua und RZ-Beratung nur nacheinander oder komplett getrennt voneinander erfolgen durften. Insofern ruhte dann sozusagen das Inqua-Coaching und ich kam damit rein, habe mich der Fragen angenommen, die dann zu beantworten waren und danach konnte das Inqua-Coaching wieder weitermachen.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das inhaltlich eigentlich ziemlich nah beieinander und habt ihr euch dann auch ausgetauscht?
Ja, selbstverständlich. Auch im Inqua-Coaching geht es ja auch unter anderem um das Thema Digitalisierung, nur halt von einer ganz anderen Sichtweise her, also ob es benötigt wird und was benötigt wird. Und insofern konnte ich da auf die Ergebnisse natürlich schon zugreifen, musste gar nicht so viel neu entwickeln, ausdenken. Ich habe die wichtigsten Prozesse im Velocenter dann einmal aufgenommen, nochmal visualisiert. Das war von einer Kollegin vor mir auch schon mal gemacht worden, aber waren zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz vollständig. Und auf der Basis und auf den Wünschen von Philipp und Oliver dann geguckt, mit welchem Tool kann man das erreichen, damit Inqua dann weiterarbeiten kann. Es ging dann halt auch darum, transparent zu machen, wer was in dem Unternehmen macht, sodass Timelines eingeführt werden können, dass auch die Mitarbeiter mal sehen, was die Geschäftsführung machen kann, aber dass auch die Geschäftsführung sehen kann, welcher Mitarbeiter ist eigentlich mit was jetzt beschäftigt und dass da Urlaubsplanung, all sowas mit reinspielen kann.
Und welches Tool wurde erarbeitet?
Ist eher ein Aufgabenplanungstool, also dass man wirklich sagt, okay, was für Aufgaben stehen an und wer ist den Aufgaben zugeteilt? Also im Prinzip ein Arbeitsorganisationsboard, mehr oder weniger. Wir haben ja unser Tagesgeschäft, das ist ja einmal das, was wir machen, Fahrräder verkaufen und halt reparieren. Aber es sind ja auch noch mehrere Aufgaben dahinter, die dann auch erfüllt sein müssen oder einfach Messevorbereitungen, also verschiedene Projekte, die dann zeitig geplant werden müssen. Wie sind die Ressourcen dafür da? Wer macht was? Ist auch mal ganz wichtig. Wo liegt was? Und dass man da nicht durcheinander kommt, weil das, wenn es irgendwie nicht verschriftlich ist oder irgendwo nicht sichtbar ist, ist immer relativ schnell Chaos. Besonders bei unserer Größe. Das haben wir öfters gemerkt in der Vergangenheit, dass es so nicht funktioniert, so wie wir es früher gemacht haben.
Apropos Größe, also Inqua Coaching und die Zukunftszentren sind ja beides Programme vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und soweit ich weiß, beim Inqua Coaching steht ihr als Inhaber ja im Fokus. Und bei den Zukunftszentren ist ja das Besondere, dass das ganze Team beraten wird. Und hier auch nochmal eine Frage an dich, Philipp. Das Team hat das gut mitgezogen. Welche Veränderungen hat das gebracht im Team? Also kannst du da auch nochmal vielleicht den Unterschied skizzieren?
Also was vor allen Dingen gebracht hat, dass wir eine klare Rollenverteilung haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Werkstatt neu organisiert, dass wir jetzt wirklich vier klare Bereiche haben mit klaren Aufgabenverteilungen. Also bei uns teilt sich einmal so ein, wir haben den Annahmebereich, dann nehmen die Kollegen halt die Reparaturen der Kunden entgegen mit so einer Checkliste, dass einmal grob geguckt wird, was ist mit dem Rad los. Dann geht's halt in den Bereich mit der Reparatur. Das heißt, die Kollegen in der Reparatur oder in der Werkstatt, die machen dann halt nur die Reparatur und das, was halt bei der Annahme besprochen worden ist. Dann haben wir halt den Lagerbereich, da geht es einfach um Teile bestellen, Reklamationen etc. pp. Und halt Backoffice. Backoffice macht dann halt Abrechnung von Leasingfällen oder halt, wenn irgendwelche Sachen vorne in der Werkstatt nicht geklärt werden können. Also Kommunikation mit Herstellern zum Beispiel und solche Sachen. Und das, was wir jetzt gemerkt haben, das gibt den Kollegen halt einfach Sicherheit, weil die halt klar wissen, welche Aufgabe sie haben und was ist der Aufgabenbereich in dem Bereich, wo sie auch arbeiten. Und es sorgt halt im gesamten Laden für mehr Ruhe. Also wir hatten immer früher die Schwierigkeit bei Leasingabrechnung. Wir machen ja viel mit Leasinganbietern, die haben halt Versicherungen und die haben ungefähr 10 verschiedene Leasinganbieter. Und jeder halt hat eine andere Art von Abrechnung und es können andere Sachen abgerechnet werden, es müssen andere Sachen in der Rechnung drinstehen etc. pp. Das hat immer dazu geführt, dass dann Rechnungen falsch abgerechnet worden sind. Das heißt, unsere Buchhaltung musste dann wieder sagen, hier, das kann ich nicht zuordnen, die Rechnung ist falsch geschrieben, wir haben zu wenig oder zu viel Geld gekriegt, das passt mit der Rechnung nicht. Also die mussten immer doppelt und dreifach arbeiten. Seitdem wir diese Umstellung gemacht haben, ist es halt sehr viel entspannter und sehr viel ruhiger bei allen Kollegen in allen Bereichen, weil die Buchhaltung muss weniger nachfragen. Die Kollegen in der Werkstatt sind weniger durch die Nachfragen der Buchhaltung abgelenkt und das hat schon sehr viel mehr Ruhe reingebracht einfach ins System und mehr Effektivität vor allen Dingen, dass wir halt Aufgaben schneller und effektiver einfach abarbeiten können.
Und ab welchem Punkt in der Beratung ist das Team einbezogen worden?
Da ging es ja klar um die Rollenverteilung. Es war schon relativ am Anfang. Ich müsste mal in die Protokolle reingucken, das habe ich nicht mal alles im Kopf. Ist ja schon ein bisschen her, aber das war schon relativ von Anfang an, genau.
Und du hast nochmal beschrieben, dass dann einfach auch ein bisschen Ruhe reingekommen ist im Team. Ganz am Anfang hast du ja ganz kurz erwähnt, dass ihr so schnell gewachsen seid, dass du auch persönlich an deine Grenzen gekommen bist, auch gesundheitlich. Was hat sich da persönlich für dich verändert? Also ist auch für dich jetzt mehr Ruhe reingekommen? Kannst du mehr auf deine Work-Life-Balance achten, dass du genügend Freizeit hast oder Erholungszeiten? Kannst du uns da nochmal ein bisschen abholen?
Genau, das funktioniert besser. Das Problem ist halt, meine Herausforderung war halt, ich habe halt alles gemacht sozusagen im kleinen Laden. Das habe ich dann halt auch auf den großen Laden übertragen und das funktioniert halt nicht. Das sind dann zu viele Aufgaben auf einmal. Es ist halt auch meine Baustelle, Vertrauen, dass die Sachen auch gut gemacht werden, wenn ich sie abgebe. Und durch die Strukturiertheit, die wir jetzt haben oder die wir gerade jetzt umsetzen, ist es halt so, wie wir uns das vorstellen. Und die Kollegen haben halt die Sicherheit, dass es auch so ist, wie es gewünscht ist sozusagen. Was wir dann aber auch zusammengearbeitet haben, dieser Annahmeprozess, haben wir uns halt Gedanken gemacht, was müssen wir bei der Annahme eigentlich alles abfragen, was ist wichtig, was müssen wir wissen. Und da haben halt auch alle mitgemacht und Ideen reingebracht und es wird auch regelmäßige Feedback bei uns, denn ob das so funktioniert oder wo halt noch Verbesserungen sein müssen oder auch noch was geändert werden muss.
Das zeigt jetzt nochmal schön, dass so ein ganzes Team dann lernt, um sich gegenseitig zum Beispiel zu vertrauen. Ralf, kannst du auch nochmal uns mitnehmen und nochmal was dazu sagen, warum es so wichtig ist, wenn man coacht, berät, das gesamte Team im Blick zu nehmen?
Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt irgendwelche technischen Neuerungen oder überhaupt irgendetwas einführt, aber die Belegschaft das nicht mitträgt und damit nicht arbeiten will. Also wir haben es ganz oft, also ich bin ja schon länger im Coaching-Bereich tätig, auch in ganz anderen Fragen, Azubi-Marketing und so, Ähnliches, aber für KMUs in Schleswig-Holstein seit mehreren Jahren. Und ich habe es ganz, ganz oft erlebt, dass ein Geschäftsführer dann halt sagt, ja, wir machen jetzt das und das neu. Und nach einem Jahr wundert er sich, es läuft eigentlich schlechter als vorher, weil keiner damit arbeiten will, mit dem, was da neu angeschafft wurde. Und insofern ergibt halt auch diese Kombination aus INCWA und RZN einfach eine gute Mischung, um dann auch das Team und auch die gesamte Mannschaft mit abzuholen und auch mit einzubeziehen, damit da nichts verloren geht, damit die sich auch wertgeschätzt fühlen in dem ganzen Beratungsprozess und dann halt quasi mit denen gemeinsam die Zukunft eines Unternehmens wieder anzugehen. Und das funktioniert bei Velif Santo ja sehr, sehr gut.
Philipp, wir haben schon gemerkt, du bist ein Fan von Beratung und Coaching, aber typischerweise ist es ja so, dass KMUs ja eigentlich oft sehr stark im Tagesgeschäft eingebunden sind und deshalb auch oft sagen, ich habe überhaupt keine Zeit für solche Geschichten. Warum sollte man denn sich trotzdem die Zeit nehmen, Beratung, Coaching wahrzunehmen und durchzuführen?
Weil es mal eine ganz andere Perspektive nochmal gibt auf einen selber und vor allem auf den Laden, auf die ganzen Strukturen. Man ist ja oft in dieser, also ist ja bekannt, die Betriebsblindheit, die man hat nach ein paar Jahren. Und da ist man halt sehr gefangen und denkt, man macht das schon sehr gut, aber eigentlich gibt es da noch sehr viel andere Wege und Möglichkeiten, das nochmal ein Tickchen besser zu machen. Und das ist, glaube ich, einfach meine Motivation war es halt, dass wir immer sagen, wir werden immer jeden Tag ein bisschen besser und machen Sachen halt ein bisschen besser und sorgen halt für gesamt mehr Zufriedenheit im Laden. Oder auch, geht ja auch da, Work-Life-Balance, bin ja nicht nur ich, sondern auch die Angestellten. Und wenn dann die Angestellten irgendwie durch unstrukturiert hat im Betrieb Arbeit mit nach Hause nehmen, nicht abschalten können, das hat ja einen Gesamteinfluss aufs Team und auf die Leistungsfähigkeit und auf die Lebensqualität von allen, die in der Firma arbeiten.
Wenn ich da kurz einhaken kann, also insofern, es entstehen ja viel größere Zeitverluste, wenn man das dann nicht macht und nicht umsetzt. Also klar, in diesen Projekten, in denen wir tätig sind, da wird auch viel mit hohen Zeitaufwänden erstmal geworben, was auch gut ist, aber genauso abschreckend gleichzeitig. Wenn ich sage, ich kann 80 Stunden im Betrieb anwenden, dann sagen viele Firmeninhaber, oh Gott, 80 Stunden soll ich jetzt von meiner Arbeitszeit abgeben? Nee, das klappt nicht. Und sind aus dem Grund schon weg. Wenn man denen dann aber mal erklärt, dass das die Maximalzeit ist, die möglich ist, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel weniger ist, dass man sich bemüht, dass so kurz und effizient wie möglich zu halten, dann reduziert sich dieser Zeitaufwand ja oftmals auf einen Bruchteil davon runter.
Es funktioniert auch nicht. Also meiner Erfahrung nach ist es einfach, du brauchst ein bisschen Zeit und du musst die mit einrechnen, dass Sachen auch nicht klappen. Also das ist ja, Entwicklung ist ja keine gerade Linie, sondern immer so ein bisschen Wellenbewegung. Das heißt, man ist motiviert und macht eine neue Sache, dann funktioniert es nicht, aber man übernimmt ein paar Sachen davon, dann wird es wieder ein bisschen besser und es geht ja immer schrittweise voran. Deswegen ist mehr Zeit einplanen immer, das war auch mein Fehler am Anfang, dass ich sehr, sehr motiviert war, wo ich die ersten Coachings hatte und immer gleich alles sofort haben wollte, dann war ich sehr schnell frustriert, dass es nicht funktioniert hat. Aber Veränderung ist einfach ja immer erstmal mit Angst behaftet, bei mir ja auch. Das heißt, wenn man aus den gewohnten Sachen rausgeht und dann was Neues macht, ist ja immer erst die erste Angst, oh, das wird wahrscheinlich schlechter, als es ist. Man hat ja seinen Sicherheitskreis. Aber eigentlich muss man sich mal selber nochmal zurückrufen und sagen, okay, oh nee, ich ändere das System jetzt und das System macht es besser. Also was jetzt vor einer Woche passiert ist, wird nicht normal passieren, weil ich es geändert habe und ich muss da keine Angst vor haben. Aber das ist halt wirklich, also bei allen Beteiligten, auch in der Führungsetage, vor allem der Prozess, der da stattfinden muss oder stattfinden sollte, um da Veränderungen wirklich durchzusetzen.
Also das Wort Digitalisierung steht ja auch für Beschleunigung. Mhm. Und es ist ja das, worum es geht heutzutage, um diese Schnelligkeit und dass wir halt auch eine andere Fehlerkultur entwickeln müssen. Also dass man es eben nicht immer gleich perfekt macht, sondern dass man sich traut, auch loszugehen und auszuprobieren und ja dann nicht so eine große höhere Frustrationstoleranz einfach man entwickelt. Und ich denke, das habt ihr geschafft mit diesem Coaching und mit der Beratung der Zukunftszentren.
Genau, da sind wir gerade dabei. Es ist natürlich bei einem Prozess, also es dauert immer, bis man die alten Sachen los wird. Ist ja auch einfach eine kulturelle Sache, dass diese alten Firmenstrukturen, aus denen ich ja auch komme, dass halt der Chef hat immer recht. Und wenn der Chef was sagt, ist es richtig sozusagen. Das verhindert natürlich auch sehr, sehr viel Entwicklung, weil die Leute sich dann immer in ihrer Position festhalten und nicht ihre Rollen mehr wahrnehmen, die sie Unternehmen haben. Und wir wollen eigentlich es erreichen, dass jeder gleichwertig ist und auch wenn die Führungskraft was falsch macht oder sich nicht an die Prozesse hält, dass sie auch darauf angesprochen werden darf und soll sogar, dass wir halt unsere gemeinsamen Ziele erreichen und unsere gemeinsamen Absprachen auch erreichen und einhalten dementsprechend. Aber das ist halt eine grundsätzliche tiefe Wurzel der Angst, was ich immer wieder merke. Oder Hemmung einfach bei vielen, dass es da weitergeht oder dass man das auch darf sozusagen.
Ja, ist das vielleicht bei manchen Geschäftsführenden auch so eine Vorstellung von, wenn ich mir Hilfe von außen hole, dann bin ich irgendwie schwach oder habe das nicht in der Hand oder kann es nicht selber? Oder was ist so deine Erfahrung, Ralf?
Also auch das habe ich schon durchaus erlebt. Das Paradoxe ist ja vor allem im Bereich Handwerk, wenn Sie was haben wollen, muss es hochwertig sein, darf aber nichts kosten. Und gleichzeitig wird gesagt, was nichts kostet, ist nichts. Finde den Fehler. Es muss einfach der Wille da sein, etwas verändern zu wollen oder es zumindest schon mal von außen betrachten lassen zu wollen. Kann ja auch sein, dass dabei rauskommt, hey, ihr macht das super. Gut, es findet sich heute immer irgendwas, was man irgendwie verbessern kann. Aber manche Betriebe laufen einfach gut und das hat auch oftmals seine Gründe. Aber bei den meisten findet man ja immer irgendwas, was man verbessern kann, was vielleicht auch mit, durch zum Beispiel Einsatz eines neuen Tools, was mit schnellen und wenigen Mitteln einfach verbessert werden kann, den Mitarbeitern einen Mehrwert bringt, den Abläufen einen Mehrwert bringt und einfach für klarere Strukturen sorgt.
Hast du ein kleines Beispiel, ein ganz konkretes?
Nehmen wir doch jetzt zum Beispiel mal so ein Personaleinsatzplanungstool. Dadurch wird dokumentiert, wer was zu tun hat. Es werden die Kompetenzen ganz klar abgegrenzt. Das heißt, die Zuständigkeiten sind viel klarer als das, was ja auch in vielen kleinen Betrieben oft der Fall ist, wo jeder alles mitmacht. Dadurch zwar durchaus Synergieeffekte entstehen können, aber meistens irgendwo Reibungsverluste entstehen, weil Mitarbeiter A macht was, Mitarbeiter B macht was. Beide merken nicht, dass sie am selben Projekt arbeiten und keiner kriegt es mit. Und am Ende kommen beide vielleicht noch zu unterschiedlichen Ergebnissen und der Kunde sagt sich so, hä, was ist denn jetzt bei mir passiert? Und dadurch, dass man einfach eine klare Struktur dann schafft und diese auch visualisieren kann, zum Beispiel durch ein Personalplanungstool, entsteht sowas gar nicht erst. Effizienz, klare Abgrenzung, klare Zuständigkeiten. Ja, und das war auch in eurem kleinen Laden damals auch echt schwierig manchmal, ja, weil das war ja wie so ein kleiner Schlauch oder man kam über den Seiteneingang, ja, und ihr hattet ja auch echt kaum Platz, um mit den Leuten dann wirklich zu agieren.
Genau, das war halt auch mal das, was uns am meisten gestört hat. Genau, Ralf kennt den Laden ja. Wir haben halt jetzt ein Konzept, wo wir eine begrenzte Anzahl an Rädern im Laden haben. Die sind auch an einer Wand aufgehängt, also so, dass auch wirklich Platz ist zwischen den Rädern, dass man sich die Räder auch in Ruhe angucken kann als Kunde. Ist ja nicht dieses klassische Dicht an Dicht, dass die Räder nebeneinander stehen, sondern wirklich so fast schon galerieartig, möchte ich fast sagen. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Wertigkeit, was dann auch an unser Anspruch ist, dass wir halt wertige Produkte verkaufen. Und wir können es ja tendenziell, also wir müssen ja nicht, wir haben ja verschiedene Hersteller im Programm, aber wir sind nicht gezwungen, Modelle zu verkaufen, die wir nicht haben wollen. Und dann können wir ja schon sagen, durch unsere Erfahrung, okay, der Hersteller bietet das Rad für 500 Euro an, können wir gleich sagen, nee, das ist zwar schön, aber es ist nicht das, was wir verkaufen wollen, weil wir wissen, nach einem halben Jahr fällt da irgendwas ab oder geht kaputt. Und das können wir halt natürlich schon eine gute Vorauswahl treffen durch unsere Erfahrung, die wir einfach haben. Und genau, durch die lange Zeit, die wir das schon machen.
Und welche Fahrräder werden verkauft vor allem? Also sind es eher die E-Bikes? Ist das immer noch besonders gefragt beim Kunden? Oder sind es eher die Rennräder? Das würde mich als Fahrradliebhaberin auch nochmal interessieren.
Ja. Also wir sind ja ein Laden, der alles macht. Wir machen ja normale, also Biobikes nennt sich das jetzt, Fahrräder ohne E-Antrieb und halt die E-Bikes. Kinderräder machen wir auch, also wir machen das komplette Segment ja durch, mehr oder weniger. Und es ist halt sehr gemischt, also vom E-Bike bis zum Gravelrad, Rennrad machen wir halt alles. Und es gibt natürlich auch mal wieder Trends. Aktuell sind ganz doll angesagt diese Gravelräder, so ein Rennrad fürs Gelände oder so ein Tourenrad fürs Gelände. Das ist eigentlich schon seit längeren Zeiten Trend, weil das ein sehr flexibles Fahrrad ist. Da merkt man natürlich schon Sachen. Was halt immer funktioniert, sind diese Alltagsräder mit Lichtschutz, mit Gepäckträger. Das geht halt immer, weil das ja so einfach so ein Alltagsrad ist. Und wird ja auch hier in Kiel, sind ja auch bemüht, dass der Radverkehr gefördert wird mit den Fahrradstraßen. Das funktioniert ja auch schon ganz gut mit den Velorouten, die wir hier haben. Dass da das Radfahren auch angenehmer wird in der Stadt, hat ja schon viel gebracht.
Gerade in der Mobilität spielt das Fahrrad ja immer eine wichtigere Rolle. Und welche Bedeutung, denkst du, hat das Fahrrad in der nachhaltigen Verkehrswende? Und was glaubst du, wie wird das Fahrrad der Zukunft aussehen?
Irgendwann fliegen die Fahrräder vielleicht. Ich weiß es, also das ist eine interessante Frage. Wir haben zum Beispiel selbst kein Auto mehr, das haben wir vor 2-3 Jahren verkauft, weil das stand immer nur rum. Wir können halt, in Kiel ist es halt so, dass relativ gut alles mit dem Fahrrad erreichbar ist. Das ist ja halt ein großer Vorteil hier, je nachdem, also wenn du jetzt auf die Ostseite musst, also wir haben ja so die Förde in der Mitte, dann ist es manchmal ein bisschen anstrengender, aber es geht trotzdem immer noch relativ schnell. Also in einer Stunde kannst du übergut mit dem Fahrrad hinfahren. Und man sieht ja, was draußen für Automassen stehen oder wie viele Parkplätze einfach nur sinnlos verschwendet werden, Platz verschwendet wird. Ist natürlich auch sinnvoll für einige. Also manche brauchen es ja auch mit dem Auto. Manchmal ist es, glaube ich, einfach nur Bequemlichkeit, wenn man es so salopp sagen kann. Aber es ist einfach natürlich auch ein Prozess, der sich dann über die Jahre ja entwickeln muss. Und wenn die Infrastruktur besser ist, also wenn das mehr zum Radfahren einlädt, also ist ja auch diese Sache mit dem E-Bike, das hat uns ja auch sehr, sehr viel gebracht als Fahrradhändler, weil es das Radfahren einfacher macht. Also wer ein E-Bike kauft, fahre auch selber E-Bike, ich habe zwei Kinder mit Anhänger hinten dran. Das sind immer 30, 40 Kilo, die man mitziehen darf. Und da ist ein E-Bike einfach praktisch. Und das hat man halt früher mit einem Auto gemacht, weil es einfach einfacher geht. Und das kann man jetzt mit einem E-Bike machen. Und das ist dann dieser Prozess, der so langsam stattfindet. Diese Einfachheit oder genau, dass man dadurch dann vom Auto weggeht und sagt, okay, mit dem Fahrrad geht's ja auch ganz gut.
Ralf, wie sieht's bei dir aus mit dem Fahrradfahren?
Ich bin da ganz traditionell unterwegs, kein E-Bike. Ich bin seit einer schwereren Verletzung vor ein paar Jahren immer wieder am Überlegen, aber es geht noch ohne. Und insofern bleibe ich auch immer noch bei meinen beiden ganz traditionellen Mountainbikes und meinen beiden Rennrädern.
Zum Abschluss würde ich gerne nochmal von euch beiden wissen, was ihr den KMUs da draußen, vielleicht vor allem im Einzelhandel, mitgeben möchtet, damit sie sich auch auf den Weg in die Zukunft machen.
Seid offen für Neues. Habt keine Angst davor, irgendwas Neues anzufangen. Meine Beratung ist kostenfrei. Das Einzige, was man zu investieren hat, ist erstmal ein bisschen Zeit. Man kann ja immer noch Nein sagen und sich überlegen. Und das Projekt gibt es auch noch knappe 2 Jahre. Wir haben Zeit, um Dinge dann auf den Weg zu bringen. Und wichtig ist einfach nur mal zu überdenken, will ich was verändern? Wenn ich das will, es gibt genügend Hilfe. Man kann mich fragen, dann, und wenn ich nicht der richtige Ansprechpartner bin, dann suche ich denjenigen raus, der der Richtige dann ist. Also wir machen ja auch Lotsenberatung, je nachdem, was dann gewünscht ist. Hauptsache, es kommt dann bei einem Betrieb in die Gänge und auch im Kopf vor allem in die Gänge.
Der größte Verhinderer von Entwicklung ist eigentlich immer das eigene Ego, dass man sagt, ich habe es halt bei mir gemerkt, hat man den Stempel Chef oder Inhaber aufgedrückt bekommen von anderen und denkt so, oh ja toll, ich bin Inhaber, ich mache alles so gut und toll, aber im Nachhinein ist es halt nicht so gewesen, muss man jetzt einfach reflektiert sagen. Deswegen immer erstmal bei sich selber anfangen und gucken, okay, was mache ich eigentlich, was mache ich hier richtig, und dann fällt das Coaching auch leichter, wenn man dann bereit ist, dazu sagen, okay, ich hinterfrage mich jetzt und guck dann, was mache ich gut, was mache ich nicht, weil es ist immer das Problem, wenn es eine Kritik gibt, fühlt man sich natürlich auch immer relativ schnell persönlich angegriffen, weil man ja immer eigentlich das Beste gegeben hat im Laden, und ich habe ja auch viel Zeit im Laden verbracht, und da dachte ich immer, denn als dann Kritik kam, habe ich immer gedacht, oh ja, wieso kommt die jetzt, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, aber es war halt nicht geordnet Mühe sozusagen. Ich habe viel gemacht, aber nicht geordnet gemacht, und da hilft ein Coaching wirklich sehr, das einmal von außen einfach jemand zu haben, der sagt, okay, wieso macht der so und so, das nochmal, kann man sehr viel besser reflektieren oder halt auch keine Angst haben vor in Anführungsstrichen Fehlern, sondern einfach sagen, ja, ist halt passiert. Ich kann es ja immer noch ändern.
Dann höre ich da nochmal raus, Philipp, dass man unterstützt wird dabei, irgendwie eine Vision auch zu entwickeln oder wo man hingehen will. Und was ich auch nochmal raushöre, ist, wie wichtig das ist, dass man das nicht auf sich bezieht.
Das ist ja auch diese Rollenklarheit, denn, wo wir vorhin schon drüber gesprochen hatten, dass man klar sagt, okay, wenn ich im Laden bin, bin ich halt Philipp der Inhaber sozusagen und nicht Philipp die Privatperson. Und das dann zu trennen, das ist ja mal ein ganz großes Thema von Kritik. Wenn man Kritik äußert, auf welcher Ebene macht man das? Und viele nehmen dann ja Kritik, habe ich auch jahrelang gemacht, einfach persönlich. Und das ist dann nochmal ganz wichtig, die Rollenklarheit zu haben. Jetzt werde ich hier kritisiert für meine Aufgabe, die ich gemacht habe als Geschäftsführer und nicht als Privatperson Philipp. Und dann ist es halt dementsprechend leichter, damit umzugehen und das zu trennen. Und zu sagen, okay, das war richtig, ich habe Blödsinn gemacht, das war jetzt nicht gut für den Weg der Firma in meiner Rolle als Inhaber, das kann ich akzeptieren. Und das ist natürlich dann, das macht sehr viel leichter, Entwicklung voranzutreiben.
Ja, Ralf, Philipp, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke hier, auch die persönlichen Einblicke. Das zeigt, glaube ich, auch nochmal irgendwie, wie so ein Veränderungsprozess wirklich gut funktionieren kann und dass er eigentlich, wenn man es offen angeht, auch allen Beteiligten hilft. Und ich denke, wir haben gut gesehen, was so ein Beratungsprozess, so ein Coachingsprozess umsetzen kann. Teilweise sind es kleine Sachen, teilweise sind es Sachen, die dann angestoßen werden für längerfristige Prozesse. Es war wichtig, auch alle Beteiligten mitzunehmen. Das habe ich noch aufgeschnappt. Und ich frage mich am Ende, ob ich in den 3D-Bodyscan mit meinen 2 Metern passen würde. Aber das könnte man dann irgendwann
das geht, ja.
anders klären. Also Philipp, Ralf, ganz herzlichen Dank. Und
Dankeschön.
Bis bald.
Jo, gerne. Bis dann.
Bis dann. Hat Spaß gemacht.
Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder sendet uns eine E-Mail an zukunftsmusik@rkw.de. Um keine Zukunftsmusik mehr zu verpassen, abonniert am besten unseren Kanal. Mehr Informationen zum ESF-Plus-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet ihr auf unserer Website zukunftszentren.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hier in der Zukunftsmusik.